Jetzt geht's los hier. Jawohl. Und wie? Super. Ja, guten Morgen. Das läuft hier schon alles, das ist prima. Ich weiß gar nicht, stellt man sich eigentlich immer vor hier in der BMG? Ich bin der Gerd, ich glaube, ihr kennt mich alle. Kerstin ist im Urlaub, getrennter Urlaub. Ja, was ist da los im Hause Schuster? Wir sind unter uns jetzt. Alles gut. Ich möchte die Gelegenheit mal nutzen und mich bedanke bei euch. Ich bekomme im Vorfeld schon, wenn ich predige, und im Nachgang immer so viel positive Rückmeldungen. Das tut mir unheimlich gut. Das ist wertvoll für mich. Das gibt mir auch Kraft. Und das ist was, was ich schätze. Ich mache es auch wirklich gerne. Und danke auch für kritische Rückmeldung, die für mich auch mal weiterbringt. Ja? Und im Regelfall weiß man selber, was man nicht ganz so passt. Bei mir ist immer der Schluss. Ja? Der Schluss ist bei mir immer sehr abrupt. Könnt ihr euch vorstellen, so wie so eine Steilküste Nordfrankreich, zack, aus. Ja? Aber ich möchte euch heute, ich meine, das ist ja unfair, wenn das so abrupt endet. Ja? Die Lobpreiser, die müssen immer aufpassen. Oh, wann ist es zu Ende? Die wissen nie, wann sie dran sind. Und auch immer zuhört, ja, ich kenne das ja, man denkt so nach, länger geht die Predigt, und man denkt so nach, Mensch, was gibt es denn heute zu dem guten Gulasch, gibt es jetzt da Spätzle, gibt es oder Nudeln, oder wird doch nicht Reis geben, und zack, ist die Predigt zu Ende, und man weiß noch gar nicht genau, wie man da zum Schluss gekommen ist. So, also freut euch, heute gibt es einen Schluss, nicht so wie eine Steilküste, sondern wie so ein Sandstrand, ja? Ganz moderat, seicht, geht da das Land in das Meer über. Ihr werdet dabei sein. So, ich habe sogar heute ein PowerPoint und ein Flipchart, das ist super. Ich muss mal das PowerPoint anfangen. Ah, guck mal, jawohl. Hat auch was mit der Predigt zu tun, aber möchte ich mal so vorausschicken. Manchmal kommt mir das so vor, dass wir in christliche Kreise so mit Dingen ähneln. Ja? Wir sind alle so zusammen und wir sind gleichförmig und da ist auch schön warm und kuschelig da. Und wir sehen alle so aus. Ja? Und wir tun uns da zusammen und das ist auch gut. Ja? Da entstehen manche gute Beziehungen, manche Ehepaare entstehen so. Und das ist Ermutigung entsteht so. Das ist alles prima. Ja? Aber ich möchte mal zwei Punkte heute Morgen euch mitgeben bei mir, die mir mal so ein bisschen so nachdenklich machen. Das eine ist, wenn Jesus hier teilnehmen würde, würde er da reinpassen? Oder würde er auffallen? Vielleicht würde er auch stören. Also vor 2000 Jahren ist er aufgefallen und er hat auch manchmal gestört. Und interessant für mich ist so die Frage, was werden heute? Und das soll uns auch dazu führen, demütig zu sein und zu sagen, jawohl, lass uns mal drüber nachdenken. So. Und das Zweite, was dieses Bild leistet, ist, diese Nähe, die wir zueinander haben, führt dazu, dass wir A, eigene Sprache entwickelt und der, wo nicht da in dem Umfeld ist, diese Sprache schwer versteht. Und was mir auch auffällt in diesem Topf von Christen, da wird Gott oft dargestellt oder über ihn geredet oder im Zusammenhang mit dem Glauben geredet, das nicht unbedingt förderlich ist für denjenigen, der von außen hier auch teilnehmen möchte. Weil da passiert oft Folgendes, und heute ist es zum Glück nicht passiert, da kommen jetzt Sätze wie, ich tue mich schwer mit dem Glauben. Oder in meinem Leben ist mir Gott so ferne. Oder ja, es macht mir so Mühe mit Gott. Und es sind viele Slogans, die dann das Bild eines Gläubigen eher belasten, ja. Und der, wo nicht in dem Umfeld ist, der wo jetzt kein Kloß ist, ja, der denkt sich, oh, so der Börner ist das gar nicht. Das ist gar nicht so lohnenswert. Weil die reden ja alle nur von, wie schwer ist denn das und wie macht mir das Aufwand, da jeden Morgen in der Bibel zu lesen und wie kämpfe ich da in meinem Glaubensleben und so. Und ich Ich möchte euch Mut machen, in der Kommunikation nach außen einen Gott zu repräsentieren, der sich uns ja auch anders darstellt. Entschuldigung, der hat Planeten um uns herum geschaffen, die dreht sich alle wie wild. Und im Winter können wir auf Wasser laufen, im Sommer drin schwimmen, weil es die gleiche Dichte hat. Und dann verdampft es. Wie fantasievoll ist denn unser Schöpfer? Wie kreativ. Und wir berichtet oft über ihn mittelmäßig. Dabei ist es brillant. Von Frau und Mann mal jetzt ganz zu schweigen, das ist ja unheimlich wunderbar, dass wir Frau und Mann haben können. Ich bin super verheiratet, ja. Und das ist für mich ein großes Geschenk. Oder andere Dinge, ja, was man immer nimmt, Musik oder natürlich nicht zu vergessen die Mathematik, ja, die wir alle so schätzen, ja, die Mathematik. So, deshalb meine Ermutigung, über Gott positiv zu reden und auch fantasievoll, was er für euch bedeutet. Und das muss man ein bisschen üben. Ich bin da auch nicht lange am Ende angekommen. Aber auch um das für jemanden, der nicht in diesem Umfeld ist, als was Lohnenswertes zu machen. Ja. So, wir haben heute ein Thema, muss ich mal das hier ausmachen. Ja, naja, ah doch, das ist auch gut. Ich weiß nicht, ob es durchgesickert ist, ob es auch im Internet stand. Das Thema ist, du aber herrsche über sie. Was ist das für ein Satz? Ist das ein Slogan für eine gute Ehe? Nein. Eher nicht. Ist das vielleicht so eine gute Strategie, um Führungskraft zu sein? Eher auch nicht. Ja, was ist denn das dann? Dieser Satz steht in der Bibel, wir kommen ja gleich dazu, in der Zusammenhang über die Erwartungshaltung, was Gott hat an den Menschen, wie er mit der Sünde umgeht. Und mir scheint es, und deshalb auch die Predigt heute, dass es so ein bisschen vergessen worden ist, wie sollen wir grundsätzlich mit der Sünde umgehen? Und ganz am Anfang der Geschichte der Menschheit fällt dieser Satz. Und was wir gleich mal feststellen müssen, dass hier oben unter gibt. Und ich habe das bewusst falsch geschrieben, weil eigentlich bist du derjenige, der oben ist. Und die Sünde ist unten. Sie ist kleiner. Da gibt's hier eine Beziehung, dass du hier Wirkung erzeugst. So. Was mache ich falsch? Ein Schalter. On off. Wahnsinn. Ja, danke schön. Ich lese euch den Text vor. Ganz am Anfang, Adam und Eva haben Nachwuchs bekommen und die sind herangewachsen. Und dann beginnt die Geschichte. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist es nicht so? Wenn du fromm bist, so kannst du frei deinen Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so laut die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel: Lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Feld waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Das ist wirklich eine schreckliche Geschichte. Wisst ihr, wie verzweifelt waren wohl die Eltern, Adam und Eva? Ein Sohn ist tot, der andere ist ein Mörder. Welche Schuld in der Familie? Und wie kam es denn da dazu? Gut, es gab zwei Altäre, ein Hinweis darauf, dass es zwei Gottesdienste gab, die Trennung andeutet. Vielleicht auch Trennung in der Gottesbeziehung. Aber die Frage, die sich ja uns stellt, ist, warum erwählt Gott eigentlich das eine und das andere nicht? Das wollen wir doch wissen, das wäre doch interessant. Das ist das, was uns tief in die Suche hineinbegibt und sagt eigentlich, was war denn der Grund da dafür? Wir hatten da was falsch gemacht. Aber die Schrift fokussiert diese Frage nicht oder nur sehr, sehr klein. Und sie wird auch nicht gut beantwortet. Und warum nicht? Ich sage euch das, weil die Frage und deren Antwort wenig Relevanz hat für die Eskalation von dem Konflikt. Jetzt, ich habe mich mindestens, ich glaube, 2 Jahre lang mit dem Fehler und mit dem Konflikt beschäftigt. Und es verläuft, der Fehler ist noch einfach, also die Sache, ich sag mal, ein Fehler ist schon ein ungeeigneter Begriff. Man muss besser sagen, das Ereignis oder die unerwartete Handlung, die hier stattfindet. Jetzt machen wir ein Beispiel. Der Gerd kriegt einen Strafzettel. So, das ist hier irgendwo. Das ist ihm völlig wurscht. Er hat kaum Emotionen dabei. Kaum, also hier, das Blaue sind die Emotionen oder die Gefühle, ja. Sagt sich, ich zahle das Geld, weiter geht's. Aber es könnte sein, jemand sagt, du bist unfähig, richtig Auto zu fahren. Und schon beginnt hier eine Emotion größer zu werden und die Sachlage vielleicht gar nicht mehr so wichtig, weil der ja, er sagt ja, ich könnte das nicht. Oder er sagt vielleicht, oder ich sage vielleicht zu mir selber, ich bin selber mein Herr, ich fahre, wie ich will. So, und das sind die Sachen und die Emotionen. Es gibt hier unten auch Konflikte, sage ich mal. Ich mache hier auch mal ein Beispiel vielleicht, was ist ein gutes Beispiel? Der Hooligan ist ein gutes Beispiel. Die Sachlage ist marginal, sage ich mal, der Fußballclub verliert das Spiel. Aber der rastet völlig aus. Der hat unheimlich viele Emotionen hier. Ja, er ist bereit, gewalttätig zu werden. Da kann man sagen, oh, das ist der kognitive Leistung vom Hooligan geschuldet. Aber mitnichten, sehr viele Konflikte kommen in diese Richtung oder in der Regel in diese Richtung. Und das passiert auch vernünftige Menschen, also Frauen und Männer passiert es das oft, dass sie am Ende von einem Streit gar nicht mehr so genau wissen, hey, was war denn da jetzt, was war denn hier die Sache, vielleicht wenn sie sich hier befindet, was war denn hier die Sachlage und warum haben wir uns so aufgeregt gegenseitig? Und der Konfliktverlauf ist immer gleich. Es läuft immer in die Richtung, dass hier sich das nach unten bewegt, immer nach unten. Und wer glaubt, dass sich ein Konflikt lösen lässt, je tiefer man nach unten kommt, umso unwahrscheinlicher wird es. Hier da unten, also ich sag mal ab der Mitte, ist schon bloß noch bei 10-15% Konfliktlösung. Wenn man gut ist, kann man es ein bisschen moderieren. Wenn man es gut ist, kann man es auch ein bisschen in eine andere Richtung lenken oder ganz ins Vergessen bringen oder sowas. Ja? Aber im Regelfall wird das nach unten immer schlimmer. Und da denkt man nicht, ja, man muss drüber reden. Das stimmt schon. Aber das Richtige. Oft, wenn man drüber redet, wird es noch schlimmer. Was ist ein guter Rat? Ja, das ist schwierig. Halt. Manchmal ist es gut, einfach mal die Gefühle wegzulassen. Und wieder die Sache anzuschauen. Was ist eigentlich die Sachlage? Das fällt schwierig. Und so ist es auch in unserem Beispiel. Was lesen wir? Der wird ganz arg wütend, er wird zornig. Und sein Blick wird finster. Das ist ein ganz massives Gefühl. Gegenüber wen eigentlich? Gegen seinen Bruder. Der kann eigentlich gar nichts dafür. Die Erwählung kommt ja aus Gottes Hand. Und er ist voller Zorn. Und Hass dominiert sein Handeln. Er ist schon ganz weit hier unten. Und jetzt wäre es ja, was für uns logisch erscheinen? Logisch wäre für uns, Gott erklärt sich im Gespräch mit Kain. Und sagt vielleicht, Abel, aus dem und dem Grund habe ich so und so gehandelt. Das würde ich mir erwarten. Oder mir würde vielleicht erwarten, dass Kain fragt, warum ist das so und so gelaufen? Mit dem Opfer. Aber beides passiert nicht. Der Blick hat sich so verfinstert, dass er gar nicht mehr in der Lage ist, die Sachlage zu erkennen. Er kann gar nicht mehr mit offenem Herzen zu Gott kommen und kann sagen, es tut mir leid, dass mein Opfer nicht angenommen wurde. Helf mir, dass ich opfern kann, so dass dir es gefällt. Dazu ist er gar nicht in der Lage. Sein Blick ist so durch seine negative Gefühle dominiert, dass er es gar nicht mehr schafft. Ja, was auch erstaunt ist, dass Gott sein Handeln völlig unkommentiert lässt. Also ich habe auch in der Schrift nichts gefunden, dass es irgendwo mal einen Hinweis darauf gibt, wieso oder warum. Man kann sagen, Souveränität Gottes, ja. Und dann endet es hier. Aber selbst wenn es eine Begründung gäbe, für Kain wäre das gar nicht mehr so wichtig, weil er vom Hass gegen seinen Bruder getrieben wird. Was ich hier auch wichtig finde, ist mal zu sagen, wir erwarten in solchen Geschichten immer einen vernünftigen Gott. Und das ist, glaube ich, auch ein Trugschluss, dass wir glauben, dass Gott so denkt wie wir, in unserer Vernunft denkt wie wir. Wir glauben, dass unsere Vernunft ein hohes Gut ist, und es ist auch so. Unsere Vernunft ist ein hohes Gut. Aber Gott handelt nicht nach unserer Vernunft. Manchmal stehen wir davor und wissen nicht, warum Gott so handelt. Und lassen das so stehen. Ja, jetzt steht hier, ich habe diese Gelb ein bisschen unterlegt, wenn du fromm bist, dann kannst du frei den Blick erheben. Was ist denn das eigentlich, was Gott hier tut? Das ist eigentlich eine gute Strategie, um einen guten Konfliktverlauf zu bekommen. Na, warum? Das heißt ja, wenn du fromm bist, was hat deine Beziehung mit Gott? Also wenn du Beziehung pflegst mit Gott, wenn du sein Jünger bist oder was für Redewendung man da sagen will, wenn du Gott nahe bist, wenn du ihn suchst, wenn du mit Gott praktisch in Kontakt bist und ihn lieb hast, warum kannst du dann den Blick frei erheben? Was hat dein Glaube damit zu tun, mit dem Konflikt? Man wird da schnell sagen, nichts. Aber offensichtlich sagt Gott, es ist so. Und da drängt sich einem die Frage auf, hat der Gläubige eigentlich eine bessere Chance auf einen guten Konfliktverlauf oder nicht? Und ich sage, ja, der Gläubige hat eine bessere Chance auf einen guten Konfliktverlauf. Ich werde zeigen, warum. Wenn Wenn ihr Macht ausüben wollt, braucht es immer Wirkmittel, es braucht immer Werkzeuge. Und die Werkzeuge müssen versteckt sein in diesem Satz. Wenn du fromm bist. Ohne Wirkung gibt es keinen Einfluss. Und das erste Werkzeug, das ich euch nennen möchte, ist die Führung. Eine Beziehung mit Gott bedeutet, dass du dich führen lassen darfst. Und das ist unheimlich wertvoll. Für mich ist es unheimlich wertvoll. Von einem führen lassen, ich darf mich führen lassen von jemandem, der das Ziel kennt. Nicht nur von jemandem, der sich einigermaßen auskennt, sondern der mich erschaffen hat und der das Ziel kennt. Wir sind in Eigenverantwortung erschaffen und das bedeutet für mich auch, dass jeder Mensch die Verantwortung hat, sich selber zu führen. Und das ist, was man üben kann und üben muss und was auch nicht immer so leicht fällt. Wenn man glaubt schnell von sich, ja, das geht einigermaßen so, das passt. Aber das ist, oder es gibt bei jedem Menschen Potenzial, das Gott sieht in der Veränderung, dass er näher zu Gott kommt und dass er näher zu Gott kommt, ist ein sperriger Begriff, aber dass er eben hier sich gut einordnen kann und eben die Situation besser beherrscht. Das Zweite, was ich nennen will als Werkzeug, ist die Demut. Wenn man sich richtig einordnen kann, auch unterordnen kann und sich weiß, wem man sich unterordnet. Wisst ihr, da muss ich mich immer Konflikt nicht immer durchsetzen. Da muss ich nicht immer Recht haben. Und ich kann diese Spirale, die da entsteht, dann unterbrechen oder zumindest dämpfen und kann sagen, ja, ich lasse den anderen mal so stehen. Ich weiß selber auch, dass ich Sünde in mir habe und dass ich vielleicht anders bin, wie mich Gott vielleicht will. Aber ich brauche hier nicht immer kämpfen. Ich weiß, ich bin schuldig, ich brauche die Vergebung Jesu Christi. Der andere braucht sie auch. Und Demut schützt uns vor was ganz vor Stolz. Stolz ist richtig Treibstoff, dass es hier nach unten geht. Stolz bewirkt, dass ich selber Recht haben will, dass ich selber mich durchsetzen will, dass ich selber da vorne sein möchte. Und der Gläubige, also der Fromme, der in Beziehung mit Gott lebt, hat ein zweites großes Werkzeug, das dazu dient, den Konfliktverlauf besser zu gestalten. Das ist die Vergebung. Das hat sogar Eingang gefunden in das Gebet Jesu Christi. So wie der Vater uns vergeben hat, so sollen wir unsere Mitmenschen vergeben. Und dann passiert was ganz Komisches. Da wird es auf einmal hier unterbrochen irgendwo. Da geht es hier nicht weiter, wenn Vergebung stattfindet. Im Gegenteil, wenn Vergebung stattfindet, geht es hier vielleicht wieder zurück und man kann sagen, lass uns mal darüber reden, was man hier anders machen muss. Und lass uns auch darüber reden, was ich da gefühlt habe oder hier gefühlt habe. Das ist nicht unwichtig. Wisst ihr, Vergebung ist eigentlich, hat nichts mit Vernunft zu tun. Aber es unterbricht diese Spirale. Das Zweite, was wir kennen, das ist ein Werkzeug, das nennt sich Buße und Umkehr. Auch was man vielleicht leicht vergisst. Zu sagen, es tut mir leid, was ich getan habe. Ich will es besser machen. Ich will das nächste Mal das besser machen. Das ist eine Tugend, die viel Wert hat in Beziehungen zwischen Menschen und auch in Beziehungen zwischen Gott und den Menschen. Dann habe ich nochmal ein Werkzeug, das ist das Bekennen von Verfehlungen. Vielleicht im geeigneten Rahmen. Ja, nicht vielleicht im großen Rahmen, vielleicht, aber im kleinen Rahmen, dass man sagen kann, dass man schuldig geworden ist. Weil das zeigt dem anderen, hey, dem passiert es auch. Und ich bin nicht allein. Und ich werde trotzdem geliebt, obwohl mir das passiert. Ich bin trotzdem angenommen und geliebt. Und als Letztes möchte ich noch nennen, dass du deiner Position bewusst sein musst, um dem hier gut zu begegnen. Wer bist du? Du bist Kind Gottes. Alles ist bereinigt. Alles. Alle deine Schuld ist dir vergeben. Du kannst auch vergeben. Kostet manchmal Überwindung, das weiß ich. Aber du kannst das auch. Für dich hat sich Jesus Christus mit seinem Leben eingesetzt. So wertvoll bist du. Aber der andere auch. Und der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der steht hinter dir. Er weiß, was du fühlst. Er weiß, wie es dir geht. Er weiß, was in dir steckt. Und du musst nicht alles selber klären. Du musst nicht alles selber klären. Du musst nicht alles selber erreichen. Den Blick senken bedeutet Einschränkung. Der den Blick senkt, voller Zorn und Emotion, der hat keinen klaren Blick mehr für das, was eigentlich passiert. Er sieht nur noch das eine. Er dreht sich um sich selber. Er selbst ist im Mittelpunkt mit seinen Emotionen gegenüber seinem Bruder. Und diese Wirkmittel, die ich gezeigt habe, die geben den Gläubigen einfach Möglichkeiten, den Blick zu erheben. Was bedeutet es, den Blick zu erheben? Dann wirst du umsichtig. Umsichtig, dann kannst du dein Gegenüber sehen. Dann kannst du auch Gott sehen. Weg von deinen Gefühlen, die dich begrenzen und vielleicht tiefer in den Konflikt ziehen. Und wenn man den Blick erhebt, dann kann man Wege finden und suchen. Und die letzte Frage, die ich noch stellen will, ist, hat die Sünde Macht? Das weiß ich nicht. Ihr müsst immer mit mir ins Gespräch kommen, ob die Sünde Macht hat. Ich weiß aber, dass sie Anziehungskraft hat. Und Anziehungskraft hat sie für den Gläubigen als auch für den Nichtgläubigen. Vielleicht sogar in gleicher Weise. Ja, aber warum passiert uns das denn? Warum passiert uns das, die Sünde oder die Verfehlung? Und wir verharmlosen das oft, warum uns das eigentlich passiert. Ich glaube, das passiert uns deshalb, das Fehlverhalten passiert uns deshalb, weil wir glauben, einen Vorteil davon zu haben. Einen Vorteil daraus zu ziehen, das anders zu machen, wie Gott es will. Und wir müssen mal die 10 Gebote so durchkonjugieren. Manche sind einfacher, die Vorteile zu finden. Mach mal ein Beispiel. Du sollst nicht Eigentum illegal an dich ziehen. Du sollst nicht stehlen, steht in der Bibel. Ja, was für Vorteile hast du? Natürlich ist es besser, mehr zu besitzen. Das ist der Vorteil. Und wenn es da Grauzone gibt, dann kann man vielleicht abwägen. Oder Gott ehren als den einigen Gott. Niemand anders neben ihm zu haben. Aber manchmal denkt man, naja, okay, mach ja, aber vielleicht das noch oder so. Das nebenher. Und könnt ihr mal ausprobieren, welche Vorteile glaubst du zu haben, wenn du etwas nicht so tust, wie Gott es will? Wenn du vielleicht negativ über jemand anders sprichst, ob das dein eigenes Selbstwertgefühl höher bringt oder dass du dich wichtiger fühlst. Oder welche Vorteile hat das einzelne Fehlverhalten für dich oder das geglaubte Fehlverhalten? So möchte ich euch mitgeben, wenn ihr mal das nächste Mal so einen Konflikt habt und ihr seid ihr vielleicht mit da drin oder lasst vielleicht auch mal einen Tag vergehen und dann redet ihr mal miteinander mit den zwei und sagt eigentlich, wie kam es da dazu? Wo war die Sache? Wie groß war die Sache am Anfang? Wie groß war die Sache am Ende? Wie relevant war sie auch für den Konflikt? Manchmal ist man überrascht, was hier am Ende rauskommt. Also wie ist das Verhältnis von Gefühl und Sachlage? Wo waren deine Werkzeuge, die ich genannt habe? Welche Relevanz haben sie in dem Werdegang? Und wie hast du sie zur Anwendung gebracht? Und wo war dein geglaubter Vorteil? Ja. Danke euch.